2 Union nach 0-2 Rückstand. Jetzt muss mega trotzdem. Man kennt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor liegt.
Moin, wir haben Donnerstag, den 9. Mai 2024. Es ist einige Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem letzten Heimspiel gegen den VfL Osnabrück, das am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr am Millantor angepfiffen wird. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Yannick und freue mich, eine neue Stimme für den VfL Osnabrück zu begrüßen. Er arbeitet für die NOZ und betreibt auch den Podcast Brückengeflüster. Moin Malte.
Moin zusammen.
Ja, schön, dass du da bist. Du reist ja dann wahrscheinlich, können wir schon mal vorgreifen, das zweite Mal innerhalb einer Woche ans Millantor. Und vielleicht, bevor wir ins Thema einsteigen, ein paar Worte zu deiner Person noch ergänzend und ja, wie es sich anfühlt, zweimal die Woche nach Hamburg hochzufahren.
Ja, genau. Ich bin Malte Goltsche, 29 Jahre alt und Sportreporter bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ja, ich bin grundsätzlich ganz gerne in Hamburg, deswegen ist es für mich auch in Ordnung, zweimal die Woche dahin zu fahren. Aber ja, wird natürlich schon ein bisschen merkwürdig jetzt. Die Atmosphäre wird am Sonntag natürlich eine ganz andere sein als jetzt zuletzt am Dienstag bei dem Auswärtsheimspiel, wenn man so will, gegen Schalke. Ja, und mal schauen, was es dann so gibt für den VfL. Viel mehr, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, auch wenn wir später noch drüber sprechen wollen. Viel mehr rechne ich mir jetzt nicht unbedingt aus am Sonntag.
Okay, dazu kommen wir später. Gucken wir vielleicht erstmal, wenn wir zurückspringen, auf die Hinrunde dieser Saison. Die ist ja wirklich, also da haben, glaube ich, viele, die die zweite Liga verfolgen, gesagt, okay, da steht der erste Absteiger quasi schon fest. Ihr habt aus 17 Spielen 9 Punkte geholt. Torverhältnis von 15 zu 38. Also da war für viele schon klar, ja, das wird wahrscheinlich eher nichts mehr. Der einzige Sieg gastiert oder resultiert aus einem Heimspiel gegen einen anderen Hamburger Fußballverein. St. Pauli hat euch immerhin einen Punkt mitgegeben oder dagelassen, als wir bei euch zu Gast waren. Ja, vielleicht ordnest du erstmal die Hinrunde bis dann vielleicht zum Trainerwechsel von Schweinsteiger zu Koshinat für uns ein, wie du das damals wahrgenommen hast. Wenn so Ergebnisse wie ein 7-0, also 0-7 aus eigener Sicht in Hannover und so sind wahrscheinlich vielen noch irgendwie in Erinnerung. Und es gab ja auch viele große oder größere Niederlagen mit 0-4 in teilweise den Spielen. Ja, wie lief die Hinrunde aus deiner Sicht?
Ja, man muss vielleicht sogar noch ein kleines Stück weiter zurückgehen als zum Saisonstart, nämlich eigentlich an den letzten Spieltag der vergangenen Saison. Mhm. 90+6. Ich glaube, die Bilder sind bundesweit durch sämtliche Medien gegangen, was hier los war am letzten Spieltag mit dem gedrehten Spiel gegen Borussia Dortmund 2. Das war ja in einer an Aufstiegen nicht wirklich arm Vereinsgeschichte, wahrscheinlich sogar der emotionalste. In dem Sinne ist man halt auch mit einer gewissen Euphorie natürlich für einen Aufsteiger dann eben in die Saison gegangen. Das hat sich dann aber recht schnell in Luft aufgelöst. Ich glaube, ein Kernproblem, warum es auch zu diesem ja wirklich schwachen Saisonstart war, ist, dass es auch für einen Aufsteiger dann einen relativ großen Umbruch gegeben hat im Sommer. Durch die Abgänge von Sven Köhler nach Dänemark, Omar Traoré, Rechtsverteidiger, sind die Bundesliga zu Heidenheim gewechselt, Chancy Makala zu Holstein Kiel, genau, und damit sind drei ja maßgebliche Stützen des Aufstiegs komplett weggebrochen. Dazu hat Timo Beermann sich in der Vorbereitung Knöchel gebrochen, der Kapitän. Die komplette Achse war zu diesem Zeitpunkt zum Saisonstart dann eigentlich komplett weg, zumal Trainer Schweinsteiger den Torwart ausgetauscht hat, unbedingt einen Konkurrenten und eigentlich sogar eine Nummer 1 holen wollte, hat dann Lennart Grill verpflichtet von Union Berlin und hat ihn für Philipp Kühn zwischen die Pfosten gestellt. Ja, und da muss man sagen, die ersten Spiele waren ziemlich ernüchternd. Also es ging noch okay los, sage ich mal, mit einem 2-3 gegen Karlsruhe, wo man in Teilen mitgehalten hat, wo man auch noch ein bisschen was Positives rausziehen konnte. Aber ja, du hast es schon gesagt, es ging dann recht schnell auch dahin. Man hat lange gebraucht, um den ersten Sieg einzufahren. Den gab es dann gegen den HSV. Vorher gab es eben dieses 0-7 in Hannover. Und eigentlich war zu diesem Zeitpunkt aber schon ein dickes Fragezeichen hinter der Zweitligatauglichkeit der Mannschaft. Also jetzt so in der Nachbetrachtung muss man sagen, die Mannschaft ist, ja, ich habe es eben schon gesagt, die Achse ist weggebrochen. Sie war zu diesem Zeitpunkt, das war eigentlich schon der erste Eindruck, den wir von ihr haben. Sie war zu brav für die zweite Liga, es gibt zu wenig Führungsspieler und das war damals eben auch schon der Eindruck. Und Schweinsteiger hat es nicht geschafft, diese diesen Lauf, den sie aus der Rückrunde der vergangenen Saison mitgenommen haben, rüber zu retten in die zweite Bundesliga. Natürlich spielen da die Ergebnisse eine Rolle, aber eben auch die Arbeit sozusagen des Ex-Trainers, der ja hier in Osnabrück lange gefeiert wurde, auch zu seiner Entlassung dann Ende November immer eigentlich noch auf ein hohes Tablett gehoben wurde, wenn man so will. Am Ende muss man sagen, hat es für die zweite Liga dann nicht ausgereicht.
Okay, und dann kam im November Uwe Koschinat und hat ja zumindest dann, ich glaube, er hatte dann noch 2 Spiele, wenn ich mich richtig erinnere, in der Hinrunde. Dann ging es ins Trainingslager und was ich so in der Vorbereitung, also zum Beispiel aus dem Gastauftritt deiner Kollegin Susanne im Rasenfunk mitbekommen, dass zumindest da so die defensive Stabilität ein bisschen besser geworden ist. Ich habe ja gesagt, 38 Gegentore in der Hinrunde. Jetzt steht man nach 15 gespielten Spielen in der Rückrunde bei 27. Also das ist ja schon mal so eine leichte Verbesserung. Hat auch 13 immerhin selber geschossen. Also da ist so ein bisschen Stabilität gekommen. 4 Siege sind es jetzt auch, seit die Rückrunde angefangen hat. Ja, was ist unter Uwe Koschinat besser geworden? Also dazu, dass es am Ende dann doch nicht gereicht hat, kommen wir ja dann gleich noch. Ja, aber vielleicht erstmal, man hat ja zwischendurch schon so gedacht, ach Mensch, kommen die nochmal? Auch weil vielleicht die direkte Konkurrenz mit Wiesbaden, Rostock, Kaiserslautern und Co. ein bisschen geschwächelt hat, hat man ja schon gedacht, vielleicht schafft ihr nochmal den Sprung über den Strich sozusagen. Vielleicht einfach noch die Rückrunde sportlich eingeordnet von dir.
Genau, also es waren sogar 3 Spiele, die Koschinat dann noch bekommen hat vor der Winterpause. Das erste war 0-4 auf Schalke. Da war er aber gerade 2-3 Tage da. Die kann man ihm dann kaum, oder die Niederlage kann man ihm dann kaum anrechnen beziehungsweise zum Vorwurf machen. Genau, und du hast es gesagt, beziehungsweise Susanne hat es dann auch schon gut eingeordnet. Die Defensive war natürlich sein erster Hebel, logisch bei einer Mannschaft, die in der Hinrunde so viele Tore kassiert hat. Das sah dann auch eigentlich ziemlich schnell, ziemlich gut aus mit dem Heimspiel gegen St. Pauli am vorletzten Hinrundenspieltag. Da hat man eigentlich relativ wenig zugelassen, hat ein gutes Spiel gemacht und eigentlich auch verdienten Punkt geholt aus meiner Sicht. Danach gab es ein 0-0 in Berlin und so ging es dann auch weiter. Also das Trainingslager, ja, da musste man sich eigentlich, also da gab es eigentlich zum ersten Mal Zeit, sich wirklich kennenzulernen zwischen Trainer und Mannschaft, dass der Trainer sich wirklich ein detailliertes Bild von jedem Spieler machen konnte. Es wurde, also ich war mit der Kollegin Susanne Vetter dann eben auch vor Ort in Oliva. Es gab dann auch ein Testspiel gegen St. Pauli, das 3-2-1 gewonnen wurde. Da konnte man dann wirklich davon ausgehen, beziehungsweise da hat man auch gesehen, was Koschinat angepackt hat, das funktioniert. Er hat natürlich, wie gesagt, erstmal das Augenmerk auf die Defensive gelegt, hat aber gleichzeitig auch sehr deutlich gemacht, dass er sich das Offensivspiel ganz anders vorstellt. Viel geradliniger, viel zielstrebiger, viel direkter und mit mehr Tempo. Also Schweinsteiger hatte eher einen ballbesitzorientierten Ansatz, hat auch die Mannschaft so gesehen, dass es eher eine Ballbesitzmannschaft ist, was natürlich für einen Aufsteiger sehr, sehr schwierig umzusetzen ist, wenn er ja einfach finanziell gewisse Nachteile hat und dementsprechend nicht die Spieler auf dem Qualitätslevel holen kann. Da muss schon wirklich alles ineinander greifen, damit das funktioniert. Das war beim VfL nicht der Fall. Das hat Koschinat dann angepackt und angepasst. Und es sah dann auch ziemlich gut aus über ja relativ weite Strecken der Rückserie. Genau, man hat Siege geholt, nochmal gegen den HSV im Auswärtsspiel. Der war relativ glücklich. Dann auch gegen Hannover 96. Den kann man schon mal mitnehmen. Der war okay, wenn auch der VfL das Spiel jetzt nicht dominiert hat. Aber es gab halt immer mal auch wieder diese Ausreißer nach unten. Jetzt zuletzt natürlich das 0-4 in Kiel zum Beispiel. Es gab ein 2-3 in Kaiserslautern, wo man lange 2-1 geführt hat, beziehungsweise ziemlich spät in Führung gegangen ist und das Spiel danach aus der Hand gegeben hat. Das waren so Spiele, da hätte der VfL nach den Siegen vorher immer auch mal wieder rankommen können und hat es dann nicht geschafft. Also der minimale Rückstand, auch in den guten Phasen der Rückrunde, waren dann halt 6 Punkte. Aber diesen Schritt wirklich auf ein Spiel oder auf einen Spielrückstand oder auf 3 Punkte den Rückstand zu verkürzen auf die anderen Konkurrenten im Abstiegskampf, den haben sie halt nie geschafft durch eben diese Niederlagen. Trotzdem ist Uwe Koschinat hier bei den Fans beliebt, muss man sagen. Auch wenn er diesen Schritt jetzt halt eben nicht geschafft hat, beziehungsweise die Mannschaft mit ihm diesen Schritt nicht geschafft hat, weil er halt klar kommuniziert, die Fehler klar anspricht, weil man ihm von vornherein abgekauft hat, dass er den VfL versteht, weil er auch als Gästetrainer oft vor Ort war und aus seiner aus seinem Hang zum VfL und zur Bremer Brücke nie einen Hehl gemacht hat. Das wird ihm hier hoch angerechnet. Ja, und er hat die Mannschaft stabilisiert, defensiv, hat sie offensiv, ja, bis auf die letzten Wochen, kann man sagen, zumindest ein Stück weit vorangebracht und hat das erste Mal eigentlich dauerhaft das Team auf Zweitliganiveau performen lassen, wenn man so will. Dass es dann am Ende nicht reicht, ist am Ende die Hypothek der Hinrunde, das muss man so sagen.
Ich hätte tatsächlich gerade, während ich hier zugehört habe, genau den gleichen Begriff gewählt, dass einfach der Rückstand oder die nicht geholten Punkte aus der Hinrunde einfach ein zu hoher Schuldenberg waren, sozusagen, um dann noch ja den Schritt raus aus dem Abstieg zu schaffen.
Ja, mit Blick auf die Rückrundentabelle muss man auch sagen, also hätte man diese Punktzahl halt zweimal geholt in der Hin- und der Rückrunde, dann wäre man mittendrin in der Musik. Dann stünde man jetzt, glaube ich, ungefähr da, wo Eintracht Braunschweig jetzt steht oder so. Insofern, ja, genau, das ist der Punkt.
Ja, und nichts anderes wäre ja vielleicht eine Region gewesen, die man sich maximal hätte vorstellen können, ne? Also knapp überm Strich vielleicht so als sportliche Ambition vor der Spielzeit.
Ja, klar, genau. Also der Klassenerhalt war das Maximalziel. Höher wagt man nicht zu träumen und wie gesagt, diese Hinrunde, die zieht es am Ende dann eben rein.
Ja, nun ist das Ganze ja gegipfelt mit dem Geisterspiel jetzt vor 2 Tagen hier bei uns auf St. Pauli. Da gibt's 2 Ebenen, die ich mit dir zumindest kurz anreißen wollen würde. Ich weiß, ihr habt dazu eine eigene Sondersendung gemacht, was die Lage der Bremer Brücke angeht, also eures Stadions. Da habe ich das erste Mal das Wort Holzleimbinder gelernt. Das kannst du gleich auch erklären, was das genau ist und warum da Wasser aus Balken austritt und so weiter. Und die andere Ebene ist, wie es jetzt genau dazu kam, dass es eben an diesem Datum bei uns ohne Fans stattgefunden hat, weil vielleicht noch kurzer Exkurs, bevor du das einordnest, die Fans waren ja eigentlich immer da. Also als Susanne im Rasenfunk war auch ein Fortuna dabei und sagte dann, ja, also selbst als Fortuna euch zu Hause 0-4 aus eurer Sicht geschlagen hat, waren die Fans da. Es gab natürlich vereinzelte Pfiffe, aber der Großteil der Fans war immer mit an der Seite, weil man wahrscheinlich auch genau wusste, es wird eh eine schwere Saison und man ist dabei geblieben, auch wenn Einzelne vor Abpfiff das Stadion verlassen haben, aber der Großteil war immer dabei. Vielleicht kann man das ja eben, weil das jetzt das entscheidende Spiel, wo dann der Abstieg besiegelt wurde, ohne Fans stattgefunden hat, kann man die Fans dann noch ein bisschen mit reinnehmen. Ja, also kannst ja mal überlegen, mit was du anfängst und es möglichst kurz halten, damit wir hier kein Architektur-Podcast werden und auch die Querelen zwischen den Vereinen vielleicht nur kurz anreißen.
Ja, genau. Also bevor wir zu der Stadion-Thematik kommen, die ich versuchen werde, möglichst kurz abzuhandeln, dann ein Satz zu den Fans. Genau, also es ist tatsächlich so, Osnabrück ist da kein gewöhnlicher Fußballstandort. Also es gab es jetzt nicht so, ja, wenn ich das jetzt direkt mit dem letzten Gegner vergleiche, auch wenn ich selber ein kleines Herz für Schalke habe, vielleicht auch ein etwas größeres, dann ist es jetzt nicht so, dass die Fans 4-mal in der Saison den Support eingestellt hätten, das nächste und das übernächste Zeichen zu setzen, dass es jetzt so nicht mehr weitergeht. Das gab es in Osnabrück nicht. Das ist hier nicht an der Tagesordnung und das ist auch ein Merkmal dieser Saison beziehungsweise der letzten Jahre eigentlich, wo der Zuschauerzustrom in Osnabrück immer größer geworden ist, weil sich der Verein halt eben auch anderweitig gut, sinnvoll und den Menschen hier entsprechend positioniert. Ja, alle Heimspiele sind in den Heimbereichen ausverkauft. Es gab im Grunde nie so die richtig großen Unmutsbekundungen, egal wie schlecht die Leistung war. Also es gab auch, ich erinnere mich an das 0-4 in Fürth oder das 0-7 in Hannover halt eben. Da die Spieler wurden jetzt nicht aus der Gästekurve weggeschickt nach den Spielen. Das einzige Mal, wo es so ganz leicht, beziehungsweise es gab 2 Male, wo es so ein bisschen gekracht hat, was aber dann auch völlig normal ist. Irgendwo ist es 0-4 auf Schalke, wo man absolut chancenlos war und völlig, also wirklich katastrophal gespielt hat. Und genauso nach der ersten Halbzeit in Elversberg, wo Teile der Fans dann tatsächlich auch still geblieben sind in der zweiten Halbzeit und wo es dann eine echte Aussprache auch nach der Partie gab, weil die erste Halbzeit auch einfach so nicht ging. Es waren allerdings auch die einzigen Spiele, wo man wirklich das Gefühl haben musste, beziehungsweise den Eindruck gewonnen hat, dass es an Einsatz und an Willen gemangelt hat. Ich glaube, wenn man über die gesamte Saison schaut, muss man sagen, dass das nicht das Problem war, dass die Mannschaft nicht wollte. Nur sie konnte halt eben nicht. Und ich glaube, diese Erkenntnis hat sich dann eben auch bei den Fans in weiten Teilen halt durchgesetzt. Genau, das vielleicht zu der Thematik. Ja, wenn wir dann über Stadion sprechen, das ist natürlich auch ein ganz sensibles Thema hier in Osnabrück. Die Bremer Brücke ist das absolute Herzstück des Vereins. Ich glaube, jeder, der mal da war, erkennt auch warum. Es ist ein reines Fußballstadion, vielleicht eins der wenigen in der Republik, die noch ja so richtig, ich sag mal, ein bisschen englisches Flair haben. Man ist so einfach super nah dran an den Spielern. Das Stadion ist mitten im Wohngebiet. Ist einfach cool da, hat eine coole Atmosphäre, aber es ist halt wahnsinnig alt und baufällig. Entsprechend gibt es vor allem für das Dach turnusmäßige Prüfungen. Wir waren dann ja am Dienstag vergangener Woche gab es dann diese Mitteilung beziehungsweise erstmal eine Einladung zum Pressegespräch sehr kurzfristig. Dann sind wir hin zum Stadion, wussten schon ungefähr, worum es geht, und dann wurde uns erklärt, was los ist, nämlich bei einer turnusmäßigen Prüfung, die in den letzten Jahren immer öfteren Zeiträumen stattgefunden hat, wurde entdeckt, dass ja Wasser aus diesen Holzleimbindern austritt. Um das kurz zu erklären, das sind Dachbalken, die im Grunde das Dach abstützen. Viel detaillierter muss man es, glaube ich, nicht erklären. Es sind
alles gut.
Sehr, sehr, sehr alte Dachbalken, die in 3 von 4 Tribünen Teilen halt verbaut sind. Ungefähr 40 Stück gibt es im Stadion, und bei 4 von denen ist jetzt im Rahmen dieser Prüfung durch einen Holzexperten, der dort reingebohrt hat, ist dann aufgefallen, dass Wasser austritt, was natürlich bei Holz, ich glaube, das Verständnis kann man voraussetzen, ist ein ganz schlechtes Zeichen.
Ja.
Ja, genau. Und aufgrund dessen, beziehungsweise dieses Gutachten, das dann erstellt wurde, führte dann eben dazu, dass die Stadt eine Nutzungsuntersagung für das gesamte Stadion ausgesprochen hat. Dazu muss man sagen, dass zwischen der Prüfung und der Nutzungsuntersagung in mündlicher Form lag ein Wochenende, und es waren insgesamt dann von Freitagnachmittag oder so bis zur Nutzungsuntersagung dann am Dienstag waren es halt ja quasi 1,5 bis 2 Werktage. Der VfL hat probiert, noch irgendwie was in die Wege zu leiten, um diese Nutzungsuntersagung zu umgehen. Das hat dann nicht funktioniert, und dann wurde sie eben mündlich ausgesprochen am Dienstag. In schriftlicher Form ist sie dann bei der DFL, und das ist wichtig, bei der DFL erst am Donnerstag eingegangen, weil also sie muss in schriftlicher Form vorliegen, damit die DFL sozusagen tätig wird und das Spiel verlegen kann. Ja, das hat dann zwischen Dienstag und ja eigentlich bis Freitag sich dann ziemlich hingezogen. Also es gab ein Hin und Her zwischen den beiden Vereinen, zwischen dem VfL und Schalke, und unterschiedliche Standpunkte, sage ich mal, wann und wo und wie dieses Spiel dann eben ausgetragen werden soll. Warum das Spiel jetzt am Millantor tatsächlich stattgefunden hat, ist es ja so, der VfL hätte ganz gerne das Spiel zu Hause ausgetragen. Als Geisterspiel ging es natürlich nicht, wegen der Nutzungsuntersagung für das komplette Stadion, weil das Dach zusammenhängt und es die Gefahr gab, dass Dachteile, die dann einstürzen, andere Dachteile mitreißen. Logisch, dass dann niemand ins Stadion darf sozusagen. Schalke wollte unbedingt so schnell wie es geht irgendwo spielen. Der VfL hätte ganz gerne dann eben auch eine fanfreundliche Alternative gesucht, nämlich ein Spiel vor Zuschauern in irgendeinem Stadion. Diverse Möglichkeiten haben sich dann zerschlagen, und dann gab es auf jeden Fall die Möglichkeit, in Bremen vor Zuschauern auch zu spielen. Diese wurde dann allerdings vorher durch eine Mitteilung der DFL schon so ein bisschen untergraben, die Schalke wohlwollend aufgegriffen hat, nämlich der Termin steht nämlich am 7. Mai. Und das Millantor-Stadion soll es werden. Warum das Millantor-Stadion? Weil Uke Göttlich, euer Präsident, so ein bisschen vorgeprescht ist und gesagt hat, ey, spielt doch bei uns. Über die Details von wegen mit Zuschauern, ohne Zuschauer und wie auch immer das dann aussehen soll, wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesprochen. Die DFL und Schalke haben aber gesagt, jo, machen wir gerne, ohne das mit dem VfL so richtig abzuklären. Genau. Und das ist im Grunde der Hintergrund dazu, warum es jetzt das Millantor-Stadion geworden ist, weil es für Schalke und die DFL sozusagen eine günstige Möglichkeit gewesen ist, das Thema vom Tisch zu haben. Und ja, der VfL hat darauf ja nicht gerade glücklich reagiert, zumal die Frist, nämlich das Ausweichstadion in Bremen zu benennen und ein Sicherheitskonzept für ein Spiel mit Zuschauern vorzulegen, eingehalten hätte werden können. Ja, entsprechend herrschte ordentlich Stress zwischen den beiden Vereinen. Schalke hat auch in der öffentlichen Kommunikation da nicht immer die Wahrheit erzählt, das kann man, glaube ich, auch so sagen.
Mhm.
Hat aber entsprechend halt die Medienmacht und auch die Macht beim VfL, Macht bei der DFL, seine Belange dann eben durchzusetzen, und das ist dann eben auch gelungen.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Bei mir gibt's wieder das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Das geizt zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein. Ganze 18 Milligramm pro 100 Milliliter sind darin enthalten. Die perfekte Mischung aus Kaffee und Bier für meinen Geschmack und dazu auch noch alkoholfrei. Wenn ihr dieses und andere leckere Biere von Kehrwieder entdecken wollt, geht ihr auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie immer der Hinweis, Bier sowohl mit als auch ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Genau, und so sah es dann eben auch am Dienstag auf dem Platz aus, muss man sagen. Also es lief im Grunde dann sehr schnell alles für Schalke mit einem frühen Doppelschlag halt vor dieser Geisterkulisse, die ehrlicherweise ja echt deprimierend ist. Gerade in so einem Spiel, wo es um wirklich alles geht für beide Vereine, ist das im Grunde halt so einem Spiel einfach nicht würdig, wenn da niemand zuschauen kann. Also es verändert solche Spiele. Kuschinat hat es dann auch gesagt, halt dieser frühe Doppelschlag, ey, in so einem Geisterspiel, wie sollst du dich da noch rausziehen aus so einem Loch? Und das kann ich in Teilen noch nachvollziehen, auch wenn sportlich trotzdem für den VfL alles daneben lief, aber diese Atmosphäre gibt dann noch den letzten Rest, das muss man, glaube ich, einfach so sagen.
Ja klar, also selbst bei einem Rückstand hast du dann vielleicht noch die Fans hinter dir und du hast ja gesagt, in großen Teilen der Saison waren die auch immer da, dann kann man vielleicht nochmal irgendwie zurückkommen und mit ganz viel Glück das Spiel vielleicht sogar noch drehen oder was auch immer. Ja, jetzt ist es so gekommen, wie es ist. Ihr steigt zum 8. Mal, glaube ich, wenn ich richtig gehört habe, aus der zweiten Liga ab. So oft ist noch kein Verein aus der zweiten Liga abgestiegen. Und vielleicht noch zu dem, um das abzuschließen, dass beim Spiel vorgestern habt ihr quasi dafür gesorgt, dass es zumindest für die Fernsehkameras ein bisschen wie ein Heimspiel aussah. Also es war wohl so, dass die Werbebanden, die es am Millerntor gibt, nicht umprogrammiert werden konnten, so dass eure Werbung da läuft. Das heißt, ihr habt eure eigenen Banden dahin gekarrt und auch die Anzeigetafel irgendwie umprogrammiert. Also schon alles versucht, dass das einigermaßen wie ein Heimspieltag aussieht. Ja, vielleicht noch ein paar Worte dazu, was das für ein logistischer Aufwand war, wenn du da Einblick hattest.
Ja, genau, das war ganz spannend. Also dadurch, dass niemand vor Ort war, kriegt man natürlich dann am Rande der Spielzeit auch viel mit, so von was so die Dienstleister da leisten müssen und dass die ganze Marketingabteilung des VfL jetzt zum Beispiel an einem normalen Spieltag, wenn dann da 20, 30.000 Leute rumlaufen, dann kriegst du sowas natürlich nicht so richtig mit. Ja, das war ganz interessant. Es war natürlich irgendwo eine Nacht- und Nebelaktion. Die ganzen Werbebanden, also genau wie du sagst, diese LED-Werbebanden von St. Pauli konnten nicht umprogrammiert werden auf die Partner des VfL. So Sponsorenaufsteller und keine Ahnung, diese lila-weißen Sponsorenwände, die man dann in den Fernsehinterviews und so weiter sieht, die wurden dann alle in Transporter gepackt und nach Hamburg gefahren. Geschäftsführer Michael Welling hat da selbst auch mit Hand angelegt. Das war auch ganz, ganz witzig, weil parallel dazu, während er das dann tat und das Stadion in Hamburg aufräumte, kam eine Pressemitteilung, wo er sich dann zum Abstieg zu Wort meldete. Genau, also es ist ein riesiger Aufwand, aber das ist auch wichtig, das zu tun tatsächlich für den VfL, denn wir haben es eben schon gesagt, also finanziell ist es mit Abstand der am schlechtesten aufgestellte Zweitligist. Mhm. Dieses Spiel in Hamburg wird den VfL mit Sicherheit eine sechsstellige Summe, wahrscheinlich sogar eine mittlere sechsstellige Summe kosten. Dadurch, dass die Zuschauereinnahmen wegbrechen, der FC St. Pauli wird eine vermutlich humane, aber mit Sicherheit trotzdem eine Stadionmiete verlangen irgendwo für den Dienstag. Und dann hast du natürlich auch die Ausfälle, keine Ahnung, bei VIP-Plätzen, bei der Vermarktung generell. Also es konnte nicht alles rüber transportiert werden, aber halt eben der möglichst größte Teil wurde rüber transportiert, aber ein bisschen was fehlte natürlich trotzdem. Auch da kann es sein, dass es Ausfälle gibt und so weiter und so fort. Also dieses Spiel ist für den VfL ja eine mittelschwere Katastrophe, die auch ein Loch in die Kassen reißt, ganz, ganz, ganz einfach.
Also, um das vielleicht abzuschließen, sowohl sportlich als auch finanziell ein Desaster, weil es jetzt sowohl ein Loch in die Kasse reißt, als auch den Abstieg in die dritte Liga bedeutet. Gut, hast du zur Saison, die ja jetzt kurz vor ihrem Ende steht und für euch quasi zumindest auf dem Papier schon entschieden ist, ja, hast du noch letzte Worte, sonst könnten wir zum Spiel am Sonntag kommen.
Ja, ganz interessant ist vielleicht noch, dass der VfL mit dem, wenn man so will, Abstiegstrainer jetzt den Vertrag verlängert hat und mit ihm auch in die dritte Liga gehen wird. Das war ist jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Wochen, ist das klar, dass Kuschinat bleiben wird. Und der neue Sportgeschäftsführer, also es gab auch noch ein bisschen Personalwechsel in der sportlichen Leitung, Amir Chapuzadeh, der Sportdirektor, mit dem der VfL damals aufgestiegen ist, ja, wurde im Zuge der Schweinsteiger-Entlassung so ein bisschen degradiert, weil dann gesagt wurde, ja, wir brauchen auch noch einen Sportgeschäftsführer über diesen Sportdirektor. Genau, und dann ist Chapuzadeh im Februar aus freien Stücken sozusagen gegangen, als auch klar wurde, wer dann, oder dass dieser neue Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann heißt, der eben kommt. Kaufmann hat sich das Ganze dann ein bisschen angeguckt, hat geschaut, also die Vermutung liegt dann natürlich nahe, dass so ein 30-jähriger Typ aus der Schweiz dann auch gerne mit seinen eigenen Ideen hier arbeiten will und vielleicht auch dann einen neuen jungen Trainer dazu holen möchte. Kuschinat ist natürlich eher oldschooliger Typ, kann man sagen, so vom ersten Eindruck. Im zweiten Eindruck bestätigt sich dieser nicht so richtig. So aus unserer Zusammenarbeit kann ich das, glaube ich, so sagen. Genau, Kaufmann hat sich das ein paar Wochen lang angeschaut, hat auch auf die Ergebnisse geguckt, hat in die Mannschaft reingehorcht, in den ganzen Verein und sich dann am Ende auf Uwe Kuschinat auch für die dritte Liga festgelegt. Und ich glaube, das könnte eine gute, eine richtige und eine sehr wichtige Entscheidung für den Verein werden, wenn man sich anschaut, wie Absteiger in die dritte Liga ja in Probleme geraten reihenweise. Wenn man sich jetzt Arminia Bielefeld zum Beispiel mal anschaut, die es mit einem jungen Trainer probiert haben, der zwar die dritte Liga kannte, aber dann eben neu zum Verein kam, in eine ganz veränderte Mannschaft. Kuschinat kann die jetzt mit Kaufmann zusammen ja nach seinen Vorstellungen umbauen und die Basis für die dritte Liga halt eben legen. Und Kuschinat ist ein absolutes Drittliga-Urgestein. Also grundsätzlich aktuell würde man das eben als positive Entscheidung werten, aber keine gewöhnliche, weil dieses Duo aus so einem ja Zweit- und Drittliga-Veteran und zum 30-jährigen Schweizer, den vorher keiner kannte, das wirkt schon ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist ganz spannend, jetzt zu sehen, wie das sich in der dritten Liga dann noch darstellen wird.
Ja, und das ist ja vielleicht auch das einzig Positive, was man vielleicht jetzt mitnehmen kann, dass man eben jetzt schon weiß, dass es die dritte Liga werden wird. Und gut, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man da gar nicht für geplant hat, für den Fall der Fälle, weil es eben schon lang, also schon sehr lange danach aussah, dass es wieder runtergehen wird. Aber nun kann man da ja jetzt, die Sommerpause ist ja auch ein bisschen länger. Durch die EM kann man sicherlich da alles gut vorbereiten, dass man nicht, du hast das Beispiel Arminia Bielefeld genannt, oder es hat ja auch schon andere Vereine getroffen, die dann aufgrund von Punktabzügen anderer Teams gerade noch drin geblieben sind, zum Beispiel anstatt in die vierte Liga durchzurauschen, dass dieses Schicksal den VfL nicht ereilt, sondern man da zumindest im oberen Drittel Fuß fassen kann. Können wir vielleicht als Thema fürs nach dem Spielgespräch mitnehmen, wie man die dritte Liga angehen wollen wird, ob man da direkt den Wiederaufstieg anpeilt oder nicht. Von daher würde ich das jetzt erstmal als Thema abschließen und zum Teil mit in die ins Nachgespräch nehmen. Und für mich stellt sich jetzt die Frage fürs Spiel am Sonntag, da jetzt die Spieler wissen, es ist eh gelaufen und es geht um nichts mehr, wird man es so handhaben, dass man sich quasi ja aufgeben wird, sich wahrscheinlich kein Sportler, aber ja, bäumt man sich nochmal auf, will man nochmal alles raushauen, wollen sich vielleicht Spieler aus der zweiten Reihe empfehlen? Würde mich deine Einschätzung interessieren, wie sich der VfL am Sonntag bei uns, wenn er zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hier ist, ja, präsentieren wird.
Ja, ist natürlich schwer zu sagen in der Vorausschau. Kaufmann, Sportgeschäftsführer, hat nach dem Spiel am Sonntag, am Dienstag zu der Mannschaft gesprochen und hat er mir gestern erzählt, auch was er gesagt hat, nämlich, dass es nicht entscheidend ist, wie man irgendwo ankommt, sondern entscheidend ist, wie man geht. Klar ist, es werden Spieler den Verein verlassen und entweder zu ihren Leihvereinen zurückkehren oder sich einen anderen Verein suchen. Ja, und diese Motivation gibt es natürlich schon. Der Charakter der Mannschaft ist absolut intakt. Ich glaube, das kann man sagen. Das wird auch immer wieder von den Verantwortlichen betont, dass sich im Grunde da keiner hängen lässt und dass es eigentlich keinen Stress innerhalb der Mannschaft gibt. Also die verstehen sich gut, das ist schon auch eine Einheit, aber es ist halt eine Einheit mit sehr begrenzten Mitteln und mit sehr begrenzter Führungsqualität, was vielleicht auch eine Folge davon ist, dass es zu selten vielleicht auch kracht. In dem Sinne, ich glaube, oder mein Eindruck von dieser Mannschaft ist, die probieren weiter alles, aber sie schaffen es auch zu selten, über Grenzen hinauszugehen. In diesem Sinne würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass der VfL aus den nächsten beiden oder aus den letzten beiden Saisonspielen 6 Punkte holt und auf einmal Zauberfußball spielt. Das ist nicht zu erwarten, ganz ehrlich. Was zu erwarten ist, dass sie alles versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ehrlicherweise sind die, wie gesagt, begrenzt. Was es allerdings gibt, und das ist klar, es gibt viele Spieler, die auf ihre Chance schon noch ein bisschen warten. Also es gibt einige Spieler, ich sag mal, Lars Kehl, der lange verletzt war, der aber ein Schlüsselspieler für die dritte Liga sein soll, der wartet darauf, dass er wieder auf Einsatzzeit kommt und ein bisschen auf dem Platz stehen darf. Kapitän Timo Beermann, der in dieser Saison lange raus war, viel verletzt, viel krank und ja nie so ein richtiger Faktor geworden ist, der muss eigentlich in dieser Saison jetzt nochmal beweisen, dass er auch in die dritte Liga mitgenommen werden kann, allein aus körperlichen und aus qualitätstechnischen Gründen. Und es gibt noch 3-4 weitere, wo ich sagen würde, für die könnten diese beiden Spiele gegen St. Pauli und danach gegen Hertha BSC tatsächlich auch eine Chance sein. Ja, die Frage ist, wie Koshinat sich das vorstellt, ob er jetzt sagt, ja, wir bauen jetzt mal auf 8 Positionen was um und probieren mal ein bisschen was aus. Oder ob er sagt, diese ominöse Integrität des Wettbewerbs ist uns in dem Sinne ein bisschen wichtiger. Das wird abzuwarten sein. Aber ja, die Mannschaft wird alles probieren, nur die Mittel sind begrenzt. Das vielleicht als Quintessenz.
Okay, und wenn ich es richtig verstanden habe, auch in den Folgen, die ich zur Vorbereitung auf unser Gespräch gehört habe, am Willen hat es ja eigentlich selten gemangelt. Und ja, kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da so eine Mannschaft, die zwar weiß, dass es ja in dieser Liga nicht weitergehen wird, aber dass man sich da komplett aufgibt, glaube ich nicht. Wobei ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, also der Kopf spielt ja schon immer ein bisschen mit und dann sind vielleicht manche Spieler schon mit dem Kopf woanders und überlegen, wie geht's denn nach dem Sommer für mich weiter. Aber das wird man am Wochenende sehen. Du klangst jetzt sowohl jetzt gerade in der Einschätzung als auch in der Einleitung unseres Gesprächs heute jetzt nicht so optimistisch. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich erspare dir jetzt auch einfach mal einen Tipp abzugeben. Sondern wir gucken einfach, wie es läuft am Sonntag und sprechen dann kommende Woche darüber.
Man muss vielleicht auch noch sagen, also diese zweite Liga und gerade auch so ein Spiel auf St. Pauli vor einem ausverkauften Stadion, das ist für den VfL und für viele dieser Spieler ist das immer noch ein absolutes Highlight, ne? Also das ist jetzt nicht keine Selbstverständlichkeit für den VfL, dass man da mitspielt und für viele Spieler halt eben auch nicht. Dementsprechend, ja, also die werden schon nochmal Bock haben, sich auch nochmal zu zeigen, zumal es für viele Spieler halt auch eben um ihre Zukunft geht und darum, das Bestmögliche dann vielleicht auch im Sommer rauszuholen, klar.
Okay, wir werden sehen, wie das am Sonntag ausgeht. Du wirst auch vor Ort sein und kannst ja dann auch deine Eindrücke schildern, wie sich das Millerntor wahlweise mit und oder ZuschauerInnen anfühlt, wobei du wahrscheinlich schon mal häufiger da gewesen bist.
Ja.
Gut, hast du noch berühmte letzte Worte, die du loswerden möchtest, bevor wir ja hier den Sack zumachen, abwarten, was am Wochenende passiert? St. Pauli kann das vielleicht noch der Vollständigkeit halber bereits am Samstagabend auf der Couch sozusagen aufsteigen, wenn Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf gewinnt.
Das will man doch eigentlich nicht, oder?
Nee, ich möchte die Entscheidung im eigenen Stadion durch eigene sportliche Leistung selber herbeiführen lassen. Also ich spiele ja nicht selber mit, auch wenn es immer so klingt, wenn man wir sagt.
Euer Trainer war übrigens im Stadion am Dienstag. Der hat den Gegner beobachtet und hat gesehen, wo die riesigen Lücken in der Defensive des VfL so sind.
Okay. Mal gucken, ob er sich da auch was zurechtlegt und ja, wie dann das Trainerduell oder die Entscheidung der Trainer sich darauf Einfluss nehmen. Nee, aber um nochmal auf das zurückzukommen, ich möchte eigentlich lieber, dass es durch einen Heimsieg komplett klar ist und ich meine, wenn Kiel gewinnen sollte, ist es ja auch fraglich, ob wir die dann überhaupt nochmal einholen, weil wenn du die ganze Saison, so wie wir es halt getan haben oder wie St. Pauli es getan hat, da oben mit dabei stehst oder teilweise auch ganz oben stehst, dann willst du am Ende auch diese hässliche Schale oder Felge oder was immer das ist, gewinnen. So, von daher maximal ein Unentschieden zwischen Düsseldorf und Kiel am Samstagabend und dann kann man aus eigener Kraft das ganze Ding auch klar machen und spielt dann am letzten Spieltag noch um Platz 1. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Malte, danke dir erstmal für deine Zeit und ich freue mich jetzt schon aufs Nachgespräch und du hättest jetzt noch die Möglichkeit für berühmte letzte Worte, bevor wir hier wirklich auf Aufnahmestopp drücken.
Ach, die habe ich nicht. Wir hatten mal einen Fan im Podcast, der hat gesagt, das O in Osnabrück steht für Optimismus. In dem Sinne würde ich mich dann jetzt erstmal verabschieden und sagen, bis Sonntag.
Schöne Schlussworte. Danke dir und euch ein schönes letztes Heimspiel am Sonntag und macht's gut. Ciao, ciao.